Deutschlandfunk Nova. Update.
Die einen sagen, wir helfen, damit weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken. Die anderen sagen, ihr arbeitet mit Schleppern zusammen. Im aktuellen Fall sind die einen die deutsche Hilfsorganisation Jugend rettet und die anderen die italienische Justiz. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenblätter.
Update.
Die italienische Justiz wirft der deutschen Hilfsorganisation Jugend rettet vor, mit Schleppern zusammenzuarbeiten. Eine Tageszeitung in Rom zitiert den zuständigen Staatsanwalt und schreibt, dass es Indizien gebe, die dokumentieren, dass es Begegnungen und Übereinkünfte mit Menschenhändlern gab. Sie würden beweisen, dass die Organisation viele Migranten nicht aus Seenot rettet, sondern von den Schleusern übernimmt, ohne dass sie in Gefahr gewesen sind. Die Staatsanwaltschaft hat Fotos präsentiert, die die enge Zusammenarbeit zwischen Jugend rettet und den Schleusern zeigen sollen. Seit gestern liegt das Schiff der Hilfsorganisation deshalb im Hafen der italienischen Insel Lampedusa und darf nicht weiter. Die Organisation will die Vorwürfe jetzt überprüfen. Titus Molkenbuhr von Jugend rettet kann sich aber nicht vorstellen, dass da was dran ist.
Wir haben niemals mit irgendwelchen Schlepperbanden kommuniziert und wir sind aber natürlich vollkommen bereit, mit den Behörden zu kooperieren, aber wir sind keiner Schuld bewusst und haben nicht den Gedanken, dass die Untersuchung zu irgendwas führen werden.
Die NGO glaubt eher, dass es einen anderen Grund für die Beschlagnahmung gibt. Die Organisation gehört nämlich zu den Organisationen, die einen umstrittenen Verhaltenskodex für Seenotretter nicht unterschrieben haben, den die italienische Regierung aufgestellt hat. Jetzt hat Jugend rettet Rückendeckung vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages bekommen. Einem Gutachten zufolge verstößt der Verhaltenskodex nämlich gegen Völkerrecht. Demnach sind die EU-Mitgliedstaaten völkerrechtlich verpflichtet, bei der Rettung zusammenzuarbeiten und zivilen Rettungsschiffen einen Nothafen anzubieten. Genau das will Italien allen Organisationen verbieten, die den Kodex nicht unterzeichnen. Derzeit werden mehr als 40% der geretteten Bootsflüchtlinge im Mittelmeer von privaten Hilfsorganisationen aufgenommen.
Was sonst noch wichtig war?
Die neuen Sanktionen der USA gegen Russland könnten auch Unternehmen aus der EU betreffen. Trotzdem wollen die Politiker in Brüssel erstmal abwarten, wie Washington die Sanktionen überhaupt umsetzen will. Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte im Interview mit dem ARD-Europastudio Brüssel, dass er davon ausgeht, dass die USA sich bei der Durchführung der Sanktionen mit der EU absprechen. Man habe mehrfach Druck auf die US-Seite ausgeübt, mit der Drohung, dass man relativ schnell auf die Sanktionen antworten könne.
Das hat gereicht, dass der amerikanische Kongress festgelegt hat, dass diese Sanktionen nur in Absprache mit den Alliierten der USA stattzufinden hätten. Und ich gehe noch immer davon aus, dass wir Alliierte der USA sind.
Die Sanktionen wurden gestern von US-Präsident Donald Trump unterschrieben und betreffen neben Russland auch den Iran und Nordkorea. Im Hinblick auf Russland ist vor allem der Energiesektor im Fokus. Dadurch könnten deutsche Firmen betroffen sein, die beispielsweise Maschinen oder Pumpen für Ölpipelines herstellen. Auch die betroffenen Länder haben gegen die Sanktionen protestiert. Als erstes kam die Reaktion aus Moskau. Ministerpräsident Dmitri Medvedev sagte, das sei, als hätten die USA Russland den Handelskrieg erklärt. Damit hätten sich die Hoffnungen zerschlagen, dass die Beziehungen mit der neuen amerikanischen Führung besser werden. Man behalte sich Gegenmaßnahmen vor. Und auch aus Teheran kommt die Androhung einer, Zitat, angemessenen Reaktion. Für Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sind nach dem Dieselgipfel drohende Fahrverbote weitgehend vom Tisch. Die Ergebnisse würden dafür sorgen, dass Dieselautos auch in Zukunft in allen Innenstädten unterwegs sein dürften. Das sehen die Bürgermeister von München und Stuttgart etwas anders. Sie begrüßten zwar die versprochenen Software-Updates für Dieselautos, waren aber nicht sicher, ob das Fahrverbote verhindern könne. Gestern waren zwischen Politik und Autowirtschaft unter anderem Software-Updates und eine Umstiegsprämie für den Wechsel auf vermeintlich umweltfreundlichere Modelle vereinbart worden. Kritiker sehen das nur als ersten Schritt. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte im Deutschlandfunk:
Entscheidend ist, dass die schmutzigen Diesel von der Straße kommen. Mit Softwarelösungen alleine lässt sich das nicht machen. Das sagen alle Experten, umso unverfrorener übrigens. dass der Chef von VW, Matthias Müller, Hardware-Nachrüstung in der Pressekonferenz ausgeschlossen hat. Das zeigt, dass Teile der Branche zumindest immer noch glauben, dass sie davonkommen mit den Antworten von gestern.
Und der Chef der Deutschen Umwelthilfe kündigte im ZDF an, dass die Organisation auch weiter für bessere Luft in Städten vor Gerichte ziehen wird. In der Fußballwelt gibt es Wirbel um den Transfer des brasilianischen Spielers Neymar. Der sollte eigentlich für 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris wechseln, die höchste Ablösesumme aller Zeiten. Doch die spanische Liga hat das Geld nicht angenommen, mit Hinweis auf das Financial Fair Play der Europäischen Fußballunion. Demnach darf ein Verein unter anderem nur 30 Millionen Euro Verlust in 3 Jahren machen. Nach Angaben der UEFA steht aber noch nicht fest, ob diese Regel in dem speziellen Fall gebrochen wurde, denn der Verein könnte ja auch andere Spieler verkaufen. Und noch eine Meldung aus dem Sport. Der Ex-Box-Weltmeister Wladimir Klitschko beendet seine Karriere. Das hat er in einem Video mitgeteilt.
Es gibt immer einen Punkt im Leben, an dem wir ein neues Kapitel beginnen und neue Herausforderungen annehmen müssen. Oder einfach wollen. Natürlich bin ich auch hier keine Ausnahme von diesen Regeln. Und es ist genau jetzt der Zeitpunkt, diesen Wendepunkt einzuleiten.
Damit tritt der Ukrainer nicht mehr zum Rückkampf gegen Weltmeister Anthony Joshua an. Klitschko hatte Ende April in London gegen Joshua durch technischen K.O. verloren. Schon vor ein paar Wochen hatte der 41-Jährige angedeutet, dass es eventuell nicht weitergeht. Er sagte, sein Leben sei nicht nur Sport und Boxen und dass er bewusst eine Karriere nach der Karriere plane. Klitschko galt viele Jahre lang als unbestritten Nummer 1 im Schwergewichtsboxen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz bedauern viele, dass Klitschko in Rente geht. Daniel Lechner postet bei Facebook: Er war ein wirklicher Sportler, aggressiv im Ring, ein Mensch außerhalb. Leider finden sich da viele, die da ganz anders sind. Alleine dafür sollte man ihn würdigen, auch weil er es so bis an die absolute Spitze geschafft hat. Ähnlich sieht das Rona Nika. Schade, eine weitere Größe verlässt den Ring. Aber man sollte gehen, bevor man ganz am Boden liegt. Sven Kraft dagegen ist froh. Dann muss man jetzt keinen Klitschko-Gottesdienst bei RTL mehr ertragen? Wunderbar. Markus Bausp meint: Nix gegen Wladimir Klitschko, aber ein Glück hört jetzt dieser übertrieben peinliche Medienrummel um Jahrtausendkämpfe auf. Tekin Sefter schreibt in Anspielung auf die politische Karriere von Klitschkos Bruder Vitali in der Ukraine: Jetzt kann er sich im ukrainischen Parlament schlagen.
Was noch wichtig wird:
Eigentlich hätte schon gestern die erste Sitzung der neuen verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela stattfinden sollen. Sie wurde aber von Präsident Nicolas Maduro auf heute und jetzt nochmal auf morgen verschoben. Dann solle sie aber stattfinden, friedlich und in Ruhe. Grund sind die angekündigten neuen Massenproteste der Opposition. Die Versammlung soll eine neue Verfassung ausarbeiten und Kritiker weltweit befürchten, dass Maduro damit unkontrollierbare Macht bekommt.
Und sonst in der Welt?
In Frankreich dürfen Abgeordnete des Parlaments keine Verwandten mehr als Mitarbeiter beschäftigen. Das hat die Nationalversammlung beschlossen. Fast alle Abgeordneten stimmten für das Gesetz. Im Wahlkampf um das französische Präsidentenamt war herausgekommen, dass der konservative Kandidat François Fillon jahrelang seine Ehefrau als Assistentin bezahlt hat. Die Frage ist, ob sie tatsächlich für Fillon gearbeitet hat oder einfach nur Geld bekommen hat. Die Justiz ermittelt wegen Veruntreuung von Staatsgeldern. Der neue französische Präsident Emmanuel Macron hat versprochen, viel gegen Vetternwirtschaft und Klüngelei von Politikern zu tun. Französische Politiker sind öfter in solche Skandale verstrickt. In der Schweiz müssen die Bürger genau wie hier eine Steuererklärung abgeben. Allerdings wird die kaum überprüft und Betrug fliegt selten auf. Das liegt daran, dass es in der Schweiz nur wenige Steuerfahnder gibt. Der zuständige Abteilungsleiter für Steuerstrafsachen sagte im Deutschlandfunk, dass es auf nationaler Ebene nur 31 Beamte gäbe, die Steuerbetrug aufklären können. Die Steueramtschefin des Kantons Zürich sagte, Steuerfahnder, wie man sie in Deutschland kenne, gäbe es in der Schweiz nicht. Die Mitarbeiter auf Kantonsebene seien Steuerverwalter und hätten deshalb auch nicht das Recht, Hausdurchsuchungen zu machen oder etwas zu beschlagnahmen. In der Schweiz gibt es seit 2010 die Möglichkeit einer straflosen Selbstanzeige. Seitdem wurden den Behörden umgerechnet rund 21 Milliarden Euro Schwarzgeld offengelegt. Gehören dicke Models auf den Laufsteg? Klar, könnte man sagen, aber wie man es macht, macht man es falsch. In Australien gab es am Wochenende eine Bademodenschau und dabei kamen dünne Models zum Einsatz, aber auch dicke. Jetzt läuft in Australien eine Diskussion darüber. Eine Zeitung hatte geschrieben, dass dicke Models Übergewicht verharmlosten. Ein Gesundheitsexperte sagte, zu dicke Models müssten eigentlich den gleichen Aufschrei auslösen wie zu dünne Models. Es müsse darum gehen, gesunde Körper zu zeigen. Der Sender BBC zitiert einen Mediziner, der anderer Meinung ist. Der sagt, fast jeder dritte Australier sei übergewichtig. Da sei es eine ziemliche Beleidigung zu sagen, dass Dicke nicht auf einen Laufsteg gehören. Es sei wichtig zu akzeptieren, dass auch dicke Menschen gut aussehen und sich gut fühlen können.
Wissensnachrichten.
Forscher haben in einem Embryo einen Fehler aus dem Erbgut rausgeschnitten. Diese Forschung aus den USA erregt gerade ein bisschen Aufsehen, denn man könnte demnächst auf dem gleichen Weg vielleicht auch Designerbabys erzeugen. Bei mir im Studio ist Anne Preger aus den Wissensnachrichten. Wie haben die Forscher das denn hingekriegt, diesen Gendefekt rauszuschneiden?
Also die nutzen eine relativ neue Methode mit einem seltsamen Namen. Die heißt CRISPR. Also das ist kein Schokoriegel, sondern eine englische Abkürzung. Und das Sensationelle daran ist, dass man mit dieser Methode in einer Zelle gezielt eine Stelle im Erbgut finden kann und dort dann ein Stück DNA rausschneiden kann und durch ein anderes Stück DNA ersetzen kann.
Ist das denn das erste Mal, dass das in einem menschlichen Embryo gemacht wurde?
Nein, chinesische Forscher haben das 2015 das erste Mal gemacht, aber die Forscher jetzt aus den USA, die haben die Methode verbessert, sodass dabei nicht mehr so viele Komplikationen auftreten. Dafür haben sie sich einen bestimmten Erbgutfehler vorgenommen. Wer den im Erbgut hat, der bekommt eine bestimmte Art der Herzmuskelschwäche. Und die Forscher haben Spermien von einem Mann mit diesem Erbgutfehler in Eizellen gegeben. Und gleichzeitig mit den Spermien haben die Forscher da auch noch eine Substanz eingeführt in die Eizelle, die die DNA eben aufschneiden kann und exakt diesen Fehler im Erbgut entfernen sollte. Und das hat auch bei einem Teil der Embryos geklappt, aber nicht bei allen. Deswegen sind einige deutsche Forscher da auch vorsichtig, jetzt von einem Durchbruch zu sprechen.
Und was ist mit diesen genveränderten Embryos dann passiert?
Die wurden zerstört. Vermutlich jetzt als Reaktion auf diese neue Studie, die im Fachblatt Nature erschienen ist, haben sich jetzt 11 wissenschaftliche Organisationen rund um den Globus zusammengetan und jetzt eine Erklärung abgegeben. So mit dem Tenor, ja, also Forschung zu dieser gezielten Veränderung von Erbgut, das ist okay, ja, das wollen wir, aber solche veränderten Embryos jetzt einer Frau einpflanzen, das heißen wir nicht gut. Und diese Organisationen sagen, wir brauchen erstmal eine gesellschaftliche Debatte dazu, ob das ethisch vertretbar ist, Kinder mit verändertem Erbgut auf die Welt zu bringen.
Von Eizellen kommen wir jetzt zum Ei, und zwar Hühnereiern aus den Niederlanden und aus Niedersachsen, die mit dem Insektengift Fipronil verseucht sind. Wie kommt dieses Insektengift denn in die Eier?
Über den Stall. Also im Moment gehen die Behörden davon aus, dass es illegal in einem Desinfektionsmittel beigemischt war. Dieses Desinfektionsmittel ist eigentlich dafür gedacht, in Hühnerställen gegen Milben und Blutläuse vorzugehen, die die Hühner befallen können. Und es ist so, dass die Hühner vermutlich das Fipronil dann aus dem Stall mit der Nahrung aufgenommen haben und dann ist es in ihrem Körper dann in den Eiern gelandet.
Das heißt dann aber auch, dass Hühnchenfleisch damit belastet sein könnte, oder?
Ja, also Verbraucherschützer halten das für möglich. Aber vielleicht kleine Entwarnung, wenn, dann geht es nicht um Hühnchenfilet, sondern es würde eher um Suppenhühner gehen, weil die betroffenen Betriebe, das sind Legehennen. Und Legehennen, die werden höchstens mal zu Suppenhühnern weiterverarbeitet. Ich habe mit den Umweltbehörden aus Nordrhein-Westfalen gesprochen und die haben mir gesagt, dass sie da aber noch auf weitere Informationen aus den Niederlanden und aus Niedersachsen warten, wo diese Hühner dann eventuell noch weiterverarbeitet worden sind. Könnten.
Du hast eben gesagt, das Insektizid ist illegal in dem Stall angewendet worden.
Genau, da ermitteln in den Niederlanden und in Belgien gerade auch Staatsanwälte deswegen. Also es ist so, dass Fipronil eben nicht bei Tieren eingesetzt werden darf, die Lebensmittel liefern oder selbst zu Lebensmittel werden. Aber das Mittel selbst ist jetzt nicht an sich illegal, sondern das wird zum Beispiel bei Haustieren genutzt gegen Flöhe. Es ist auch als Beizmittel für Saatgut zugelassen, damit irgendwie Körner nicht von Insekten aufgefressen werden. Und es ist auch als Wirkstoff in einigen Ameisenködern drin, die man im Laden irgendwie einfach kaufen kann als Verbraucher.
Und wie gefährlich ist dieses Mittel für Menschen?
Also bei Menschen kann Fipronil in hohen Konzentrationen toxisch auf das menschliche Nervensystem wirken. Aber bei den aktuell gemessenen Gehalten in den Eiern, da erwartet jetzt das zuständige Bundesinstitut für Risikobewertung keine gesundheitlichen Risiken. Nur ist es besser, wenn Kinder keine belasteten Eier essen.
Danke, Anne Prieger.
Wetter.
Im Westen ist es mittlerweile wieder freundlicher, überall sonst kann es regnen. Im Süden von Deutschland kann es Unwetter geben mit viel Regen, Blitzen und Hagel. Morgen kommt im Süden und im Osten auch die Sonne wieder raus. In der Nordhälfte ist es eher bewölkt, Regen gibt es nur ab und zu. Im Süden und Südosten sind dann am Nachmittag wieder Gewitter drin. Dazu bis 24 Grad im Norden und 31 im Süden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.